Wir wollen beten. Herr Jesus, darüber staunen wir. Wir dürfen in deine Gegenwart kommen. Jeden Augenblick. Wir dürfen dein Licht in unserem Leben sehen, gerade dort, wo die dunklen Flecken sind, wo unsere Schuld ist, wo es finster ist. Und du stößt uns nicht weg. Du bist der Heiland der Sünder. Du bist gekommen, zu suchen und selig zu machen. Wir loben dich darüber. Und so sagst du uns auch, so wird das Ziel sein. Wir werden vor dir stehen. Wir werden mit dir sein. Und wir werden aus deiner Gnade ewig selig. Wir danken dir dafür und loben deinen Namen, den Helfernamen, den Retternamen, den Herrlichkeitsnamen. Amen. Das Wort, das über diesem Sonntag steht, diese ganze Woche uns begleitet, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder seinen Lohn empfange, nachdem er getan hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Wer weiß noch, wie sein Urgroßvater geheißen hat? Ich habe mir's überlegt, väterlicherseits, ich weiß es nicht, auch mütterlicherseits, nicht der Großvater, den kenne ich, aber schon der Name des Urgroßvaters ist weg. Manchen Bildern, ganz alten Bildern, das sind die Urgroßeltern. So schnell ist ein Mensch vergessen, ist weg, selbst aus unserer nächsten Umgebung. Nichts mehr da, keine Erinnerung mehr. Vielleicht noch ganz wenige Bruchstücke. So ist es bei Gott nicht. Er vergisst keinen einzelnen Menschen. Bei ihm ist jeder da und vor seinem Angesicht und seinen Augen offenbar. Diese ganzen vielen Milliarden, die seit Anbeginn der Menschheit, seit Adam auf dieser Erde gelebt haben und gestorben sind, bei Gott ist jeder Einzelne da, ist kein einziger vergessen. Eine ganz wichtige Grunderkenntnis. Nicht einfach weg, sondern vor Gott, vor Jesus, da sind wir als Person, als sein Gegenüber, als sein Geschöpf. Da sind und bleiben wir gegenwärtig. Mit unserer Lebenszeit. Deshalb reden wir zuerst von die wichtige Lebenszeit, dann die richtige Handlungszeit und drittens dann die durchsichtige Jesuszeit. Die wichtige Lebenszeit. Wir müssen alle offenbar werden. Es ist nötig, heißt das ganz schlicht, ist nötig. Eben weil Gott jeden Menschen kennt, niemand vergisst. Ganz positiv gesagt, weil bei Gott jeder Einzelne unendlichen Wert hat. unendlichen Wert hat. Das ist ja das erste Mal und das einzige Mal, dass Gott bei der Schöpfung seine Hände nimmt. Wir sind Handarbeit Gottes. Und nicht nur der Adam und die Eva. So heißt es ja im Psalm, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Das bleibt. Jeder Einzelne ist Handarbeit Gottes, ist original. Er kennt unsere Namen. Wisst ihr, das ist das, was in Indien dem Evangelium, dem biblischen Wort, eine ganz große Strahlkraft verleiht. Unter diesen 1,2 Milliarden Menschen in Indien, da gibt es circa 400 Millionen, die gelten gar nicht als Menschen. Dalits nennen sie sich selber, Niedergetretene, Zusammengedrückte. Wenn man vom Missionszentrum aus hinauffährt in den Dschungel, dann gibt es am Rand eine Stadt, die heißt Narsipatnam, auf Deutsch Stadt der Menschen. Alles, was dahinter kommt, das sind für den normalen Hindu keine Menschen mehr. Keine Menschen. Viele Millionen, die als Tiere gelten. Ich wurde mal begrüßt auf dem Flughafen im Vorfeld von einer Gruppe Dalit-Frauen, die da einen wunderschönen Tanz aufgeführt haben. Und dann kam ein vornehm gekleideter Inder auf mich zu und hat gesagt, dass sie sich das gefallen lassen von diesen Hunden. Und ich habe mich da umgeschaut, wo da Hunde sind. Und habe erst dann gemerkt, er hat die Frauen gemeint, diese Hunde. Nein, bei Gott hat jeder einzelne Mensch einen unendlichen Wert und das solch einem Niedergedrückten, Ausgestoßenen, Ausgegrenzten zusprechen zu können, das ist die Durchschlagskraft des Evangeliums. Das verleiht ihnen selber wieder eine Würde und ein Selbstbewusstsein. Jeder Original, Handarbeit Gottes, dass wir das uns selber immer wieder zusprechen und für uns ganz bewusst nehmen, wir sind wertvoll. Unendlich wertvoll. Wenn man da so in Oberammergau in einen Laden geht und schaut sich diese herrlichen Schnitzereien an, da gibt es einen schönen Paulus, der kostet so circa 100 Euro. Und ein bisschen weiter weg steht ein Paulus, der kostet 2000 Euro. Ich erkenne keinen Unterschied. Und dann frage ich die Verkäuferin, warum ist denn der Paulus so teuer? Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, der ist handgemacht. Handgemacht. Wertvoll. Der andere ist so mit der Maschine gedrechselt. Handgemacht. Dass wir unsere Minderwertigkeitskomplexe, die sich so schnell einschleichen und unser Leben trübe machen und bestimmen, dass wir sie einfach schlicht im Dank vor Jesus hinlegen. Du machst mich wertvoll. Ich bin dein Geschöpf. Ich bin von dir geliebt. Du kümmerst dich um mich. Meine Augen sahen dich, heißt es ja, noch ehe du bereitet warst. Die Konfirmanden, zumindest früher, haben sie gern das Lied gesungen, nicht durch Zufall bist du da, Gott hat dich gemacht. möchte dir das ganz persönlich zusprechen. In all deine Zweifel, in all das, was du an Schwäche empfindest und wo du dich selber nicht leiden kannst, du bist bei Gott ungeheuer wertvoll. Wertvoll. Er will dich und mich. Und darum heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Offenbar werden. Das Wort heißt eigentlich in seiner Grundbedeutung aufglänzen, aufstrahlen. Gar nicht negativ, dass da alles jetzt aufgedeckt wird und so, das ist wohl auch dabei, sondern wir werden alle aufglänzen in der Ewigkeit. Aufstrahlen. Da wird deutlich werden, was aus meinem und in meinem Leben geworden und gewachsen ist. Da strahlt das auf. Da wird es deutlich, da fängt es an zu glänzen. Ist kein eigener Glanz, sondern das, was Jesus, was sein Geist in unserem Leben entzünden konnte, machen konnte, zum Strahlen bringen konnte, zum Leuchten bringen. So wie Jesus damals zu diesem Häuflein dieser 12 gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Durch euch glänzt das alles auf, durch euch strahle ich hindurch. In der Ewigkeit, wenn unser Leben in all seinen Facetten, in all seinen Einzelheiten, in all seinen Linien aufstrahlt vor Jesus, dann strahlt er durch. Was ist im Tiefsten eigentlich unser Lebenssinn? Was ist er? Als Christen, was ist der Sinn unseres Lebens? Jesus wieder zu spiegeln. Das ist der Sinn. Und damit Gott zu ehren, ihm zur Ehre zu leben. Jesus wieder zu spiegeln, seine Art, so wie es im Galaterbrief ja als Frucht des Geistes genannt wird. Das ist die Art, das Wesen Jesu. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Treue, all diese Spiegelungen Jesu, die in unserem Leben durchstrahlen und aufstrahlen dürfen. Mir ist das mal deutlich geworden. Wir waren unterwegs mit dem Auto, die Kinder noch klein. Und der Michael, der saß hinten und hat da immer gewunken den hinter uns fahrenden Fahrzeugen. Und dann hat er plötzlich gesagt, Papa, das sind keine Christen. Da habe ich gesagt, woher willst du das wissen? Warum sollen die keine Christen sein? Die lachen überhaupt nicht. Die haben so bitter ernst, gredig geschaut. Die Frucht des Geistes, was sich widerspiegelt, Freundlichkeit, Freundlichkeit. Eine dieser Strahlen, die jetzt schon aufglänzen und durchglänzen dürfen, in unserer Lebenszeit Christus widerspiegelt. Eines der Worte, die heute großes Gewicht haben, Selbstfindung, Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung. Da kommt in der Regel nichts Gutes raus. Wenn ich mich selbst verwirkliche, das, was in mir ist, was ich bin, von meiner Natur und meiner Art her, Jesus-Verwirklichung, dass das in unserem persönlichen Leben immer deutlicher wird. immer deutlicher. Ich weiß noch, bei der Beerdigung von Fritz Grünzweig, da war eine Dame dabei, die hat so gar nicht zum allgemeinen pietistischen Szenerie gepasst. Die war so ganz anders. Und wir kamen nachher, als wir rausgingen, kamen wir ins Gespräch und ich habe gefragt, haben Sie Pfarrer Grünzweig auch gekannt? Und dann hat sie gesagt, an ihm habe ich gesehen, was die Christen wirklich sind. Wiedergespiegelt, durchscheinend. Das ist unsere wichtige Lebenszeit. Damit wird unser Leben gefüllt und kommt zur Entfaltung und wird zum Segen für uns und andere, wenn wir die Jesusart in unser Leben immer mehr hineinbitten. Und so kommt's, das ist das Zweite, zum richtigen Handeln, die richtige Handlungszeit. Was einer getan hat, gehandelt hat, zu Lebzeiten. Das ist das Zweite, wir sind bei Gott ungeheuer wertvoll, jeder Einzelne. Und unser Leben, unser tägliches Leben ist für ihn wertvoll, will er füllen mit Wert. Hier in unserer Lebenszeit, in diesen uns zugemessenen Jahren, 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, entscheidet sich, wo wir in unserer Ewigkeit sind. So einfach. Wo willst du deine Ewigkeit zubringen? Wieso ist es nicht einfach so dahingesagt, wenn einer so sagt, ja, für mich ist es klar, wenn ich sterbe, 1,80 tief und dann aus, kommt nichts mehr. Der will seine Ewigkeit überhaupt nirgends zubringen. Der will verwesen. Wo willst du deine Ewigkeit zubringen? Mich schüttelt es immer wieder, wenn ich im Gespräch mit den Hindus dieses Wort gebrauche, der Wiedergeburt. Da kann man ja wunderbar anknüpfen. Ja, wir Christen, wir bezeugen die Wiedergeburt, aber nicht immer wieder in diesem Leben. Der Hindu glaubt an mehr als 3 Millionen Wiedergeburten. Denkt einmal, ich stelle mir das so vor, 3 Millionen Mal laufen lernen. Muss man sich vorstellen. 3 Millionen Mal in die Pubertät kommen. 3 Millionen Mal diesen ganzen Zyklus des Lebens durchmachen. Nein, so will ich nicht sein. Das möchte ich nicht. Die Bibel gibt eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Zusage, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung der Auferstehung, der Vollendung. Hier in diesem Leben entscheidet sich für mich, wo will ich hin? Wenn einer sagt, ich will von Gott, von Jesus, von der Bibel nichts wissen, Geschwister, der ist falsch im Himmel. Der ist falsch im Himmel. Der wird sich ja, ich sag's mal ganz menschlich, ständig ärgern. Von dem, was er überhaupt nichts wissen wollte, gar nichts. Und jetzt muss er dort sein. Ich will bei Jesus sein. Das ist ja die schlichteste Aussage des Apostels Paulus. wie er sein Sehnen, sein Wünschen beschreibt: Ich möchte beim Herrn sein. Beim Herrn sein. Deshalb entfaltet die Bibel das auch nicht in großartigen Bildern oder Aussagen, wie wird es im Himmel sein? Wie wird da die Natur, wie wird da alles sein? Im Islam kann man das sehr gut im Koran nachlesen, wie das Paradies aussieht. Die zentrale Aussage, die zentrale biblische Grundlage heißt: Wir werden mit Jesus zusammen sein. Wie heißt es in diesem alten Lied? Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die immerhin goldenen Gassen ziehen ein. Die Bibel hat schon Lichtstrahlen drauf. Aber dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Ich sage es deshalb auch so ungeschminkt, ich bin vorsichtig bei solchen Büchern. Die sind ja große Renner, den Himmel gibt es wirklich, zum Beispiel. Oder andere Bücher, wie es im Himmel aussieht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass da Pferde Riesensätze machen oder dass Jesus immer mit einer blauen Schärpe erscheint. Ich lasse mich wirklich da überraschen. Aber auf eines freue ich mich unendlich: ihn zu sehen, mit ihm zusammen zu sein. Das beinhaltet doch dieses Vollendungsbild immer wieder, das Jesus gebraucht, das so oft im Alten und im Neuen Testament gebraucht wird: die Hochzeit. Das Entscheidende bei der Hochzeit, das sind doch die beiden Brautleute, die jetzt zusammenkommen, die ab jetzt ungetrennt zusammengehören. Das ist das Wichtige. Bei einer Hochzeit ist vieles wichtig, gell? Das Essen, was gibt es zu essen bei der Hochzeit? Was zieht man an? Ganz wichtig für eine Hochzeitsfeier, die Sitzordnung. Wer sitzt neben wem? Für Frauen erstaunlich wichtig der Tischschmuck. Passen auch die Servietten zu den Blumen? Ganz wichtige Fragen. Ist wichtig für die Hochzeit. Aber was wäre das alles, wenn das alles stimmt? Und es gäbe keine Braut. Es wäre letz, wäre nichts. Das ist das Entscheidende. Wir werden ihn sehen, bei ihm sein. Dass uns diese Sehnsucht immer mehr treibt, ihn zu sehen, ihm zu begegnen. Ich halte das für viel zu kurz gegriffen, wenn Leute sagen, auch Christen sagen: Ich freue mich auf den Himmel, da werde ich meinen Mann, meine Frau, meine Kinder wiedersehen. Das kann wohl sein, aber ich werde Jesus sehen. Wie heißt es? Es geht doch in diesem Lied weiter: Wenn vor dem Throne im himmlischen Land irgendwie ich treffe die Freunde, die hier ich gekannt, wird gar nicht in Abrede gestellt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wie ich und wo ich meine Ewigkeit zubringe, entscheidet sich hier in meiner Lebenszeit, nachdem ich gehandelt habe. Das griechische Wort wird eigentlich in dem Umfeld gebraucht mit anvertrautem Wirken. Handeln, Handel treiben, mit anvertrautem Wirken. Verwalter sein. Das ist das Erste, was er gibt in unser Leben hinein. Handeln kann man nur, wenn man etwas hat. Das sind zunächst die ganz natürlichen Gaben. Das sind ganz große Geschenke, die unser Herr, unser Schöpfer in unser Leben hineingelegt hat. Das kann man sich ruhig immer wieder vergegenwärtigen. Wenn ich jetzt so fragen würde, was hast du für Begabungen? Wird wohl jeder etwas wissen. Der eine, der kann sehr gut Musik machen, Klavier spielen, eine ganz wichtige Gabe, die Gemeinde mit hineinnehmen ins Singen. Es gibt so viele Gaben, mit denen wir gesegnet und begabt sind, die sollen und dürfen wir einsetzen, Verwalter sein, handeln damit, für andere einsetzen. Nachdem er gehandelt hat, ganz wörtlich, auf seinen Leib hin, mit seinem Leib, da geht es jetzt ganz um die natürlichen Gaben. Da kann man einander unendlich viel helfen. Das ist wichtig. Die natürlichen Gaben, dazu gehört auch das, was wir an Besitz haben dürfen. Wisst ihr, man kann sich das nicht vorstellen, vor 2 Wochen hat es in Indien, in unserem Missionsgebiet, geregnet. Normalerweise danken die Geschwister, wenn es richtig regnet, aber das hat zu richtig geregnet. Das hat 2 Tage lang, 48 Stunden lang, wie bei uns beim stärksten Gewitter, wenn ein riesiger Wolkenbruch niedergeht. Und so hat es da 48 Stunden lang geregnet. Das waren die Auswirkungen dieses Taifuns von den Philippinen, die Randzonen. Und es hat großen Schaden angerichtet, fast die ganze Ernte, auch in unserem Gebiet, vernichtet. Diese Lehmhütten, diese Lehmhäuser, Leute sind einfach davongeflossen. Da war nachher nichts mehr da. Und jetzt handeln unsere Brüder und Schwestern in den Gemeinden und vom Missionszentrum, die sind sofort losgegangen und haben die Gaben, die sie haben, eingesetzt, mitgeholfen, die restlichen Besitztümer zu bergen, Lebensmittel gebracht, Hilfe zum Überleben. Das handeln. Ganz praktisch und direkt dem anderen zum Leben zu helfen. Mit den natürlichen Gaben, aber auch, nachdem er gehandelt hat, mit den geistlichen Gaben, was der Geist Gottes uns gibt. Ich denke, jetzt ist schon ein bisschen schwieriger, wenn ich frage, was hast du für eine Geistesgabe? Eine Frau hat mal geantwortet, ja, ich bin einfach eine mittelmäßige Mischbegabung. Was hat der Herr in dein Leben durch seinen Geist für eine Gabe hineingelegt? Da gehört zum Beispiel die Gabe der Freundlichkeit dazu. Das ist eine Geistesgabe. Da gehört auch die Gabe dazu, zu organisieren, seine Geistesgabe. Ist eine Geistesgabe gern zu geben, wird man gar nicht denken. Gern zu opfern, Freude zu haben. Die Geistesgabe wird daran ein Stück weit erkannt, dass ich Freude daran habe. dass ich Freude daran habe, zu opfern, zu geben, zu helfen, von meinem, was ich habe, zu teilen. Die Geistesgabe der Barmherzigkeit, der Diakonie, der Predigt, der Wortverkündigung. Handelt damit. Jesus sagt ja dieses eindrückliche Beispiel von den drei Knechten, der Herr zog über Land. Und dann gibt er jedem, dem einen 10 Zentner, dem anderen 5, dem dritten einen, handelt, bis ich wiederkomme. Und sie legen dieses Gegebene an, ich hab's verdoppelt. Und dann kommt dieser dritte Knecht, ich hab's vergraben. Fein säuberlich vergraben, nichts damit getan. Nein, dass wir hineinwachsen in dieses Handeln. Nicht unser Gestalten, sondern dass wir wissen, das ist mir gegeben, dass ich mir das deutlich mache. Das habe ich an natürlichen Gaben und die will ich einsetzen. Und dass wir wissen und das annehmen, das habe ich an geistlicher Gabe und die will ich in der Gemeinde einsetzen. Im Reich Gottes gibt es keine Zierbäume, sondern immer nur Fruchtbäume. Als bei uns da der Pfarrgarten in Dettingen umgestaltet wurde, da waren uralte Bäume drin, schräg und schief, und die Früchte waren nicht so besonders, aber ein schöner Kirschbaum. Und ich habe gesagt, ah, das hätte ich gern wieder. Ja, haben sie gesagt, der Landschaftsgärtner, wir setzen 2 Kirschbäume. Gut, als das Ganze fertig war, im Frühjahr dann, das Jahr drauf, blühten tatsächlich 2 schöne Kirschbäume. Wunderschön. Aber noch war es auch aus. Und da hat sich gefragt, ja, wo bleiben denn die Kirschen? Ja, das sind japanische Zierkirschen. Wunderschön anzusehen. Aber kommt nichts, keine Frucht. Jesus will, dass wir in unserem Leben mit dem Anvertrauten handeln, dass wir Frucht bringen, das, was draus wird. Und das ist ja klar, Frucht, das ist nicht für mich selber. Ihr kennt den lapidaren Satz, kein Baum frisst seine Äpfel selber. Das wäre komisch. Sondern die Früchte, die sind für andere. Die sind für andere. Wir zum Ersten gesagt haben, dass Jesus durchstrahlt durch unser Leben und andere anleuchtet und hell macht, dass Frucht wird in unserem Leben. Dass andere essen können, satt werden. Das ist diese richtige Handlungszeit, nachdem ich gehandelt habe. Ist eigentlich kein Verlangen an mich, sondern ist die einfache Aussage, das hast du alles, dann mach was damit. Du darfst das tun damit. Und darum, drittens, die durchsichtige Christuszeit. Wir werden alle offenbar werden. Da wird das alles aufstrahlen, was an Jesusähnlichkeit in unserem Leben hat wachsen können, was Frucht geworden ist. Vor seinem Richterstuhl, der Preisrichterstuhl. Ganz wörtlich, der Richterstuhl, da steckt die Wortwurzel drin, Schritte tun, wo Jesus Schritte hinführen. Sie führen hin zu einer Bewertung unseres Lebens. zu einer Bewertung. Da wird noch einmal deutlich, es ist nicht einfach egal. Sondern der Herr gibt, ich sage es einmal so, gibt eine Note. Das hat einen ja in der Schule nie richtig befriedigt, wenn so eine Übungsarbeit geschrieben wurde. Und man hat sich gefreut, hat, das habe ich gut hingebracht. Aber der Lehrer hat gesagt, das benote ich nicht. War schlecht. Eine Klassenarbeit, wo eine Note nachher drunter steht. Unter deinem und meinem Leben wird Jesus eine Note drunter setzen. Er wird es benoten, er wird es bewerten. Richten, wir hören immer gleich das Negative, verurteilen, verdammen, wegtun. Wir wollen das sehr deutlich sagen, auch das ist die Summe eines Lebens. Die Summe eines Lebens, wenn Menschen sich nicht von Jesus greifen lassen, wenn sie nicht ihm vertrauen. Es gibt eine ewige Verdammnis. Dieser liebe Jesus, niemand hat so deutlich und klar vom Verdammungsgericht und von der Hölle gesprochen, wie Jesus. Werfet ihn hinaus, dort wird sein Heulen und Zähneklappen. Wer das verschweigt, dass es ein ewiges Gericht, eine Hölle gibt, ein ewiges Getrenntsein von Jesus, von der Ewigkeit, von Gott, vom Paradies. Der macht alles beliebig. Aber hier geht es zunächst einmal um das Gericht, um Lohn empfangen. Wir Schwaben haben das ja aufbewahrt mit unserem Wortgebrauch. Wenn meine Frau sagt, jetzt kann ich mich richten. Dann heißt es ja nicht, jetzt geht sie nach Kirchheim aufs Amtsgericht und erwartet ihr Urteil, sondern jetzt macht sie sich schön. Jetzt macht sie sich schön. Der Richterstuhl Christi, wo alles jetzt zum Leuchten kommt, zum Glänzen, wo wir hergerichtet werden. Das ist ja das letzte Ziel. 1. Johannes 3, 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist und jetzt kommt das Gericht. Wir werden ihm gleich sein. Hergerichtet, herrlich gemacht, Jesus gleich gemacht. Das ist das Ziel, dass Gott mit uns gehen will, in das Jesus uns hineinzieht. Auf das ein jeglicher empfange. Das griechische Wort hat eine andere, zweite Bedeutung noch, das heißt, als Kunstwerk vollenden. Also nicht nur etwas bekommen, sondern vollendet werden. Das ist das Gericht. Schön werden, herrlich werden. Das ist diese Christuszeit. Empfangen, vollendet werden, in seine Herrlichkeit hineingezogen. Und da wird deutlich, da geht es nicht um Verdienst, dass ich etwas verdient habe, sondern das geschieht aus seiner Gnade heraus, weil ich mich ihm geöffnet habe. Mein Tun in diesem Leben, da kommt es gar nicht so sehr auf meine Aktivität, auf meinen Willen und das an, sondern dass ich mich gestalten lasse, dass ich aufmerksam, immer aufmerksamer werde, was der Geist Gottes durch mich tun will. An dieser Stelle bin ich, ich sage das immer wieder, ein großer Verehrer der Maria, der Mutter Jesu, Die hat ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, damals auf der Hochzeit zu Kanaan. Jesus hat sie abblitzen lassen. Er wollte zunächst gar nicht etwas mit ihr zu tun haben, mit dieser Frage, der Wein ist aus. Und die Maria lässt sich nicht beirren und sagt zu den Dienern, und jetzt kommt dieser ganz wichtige Satz, was er sagt, das tut. Was er sagt, das tut. Das ist unser Handlungsmotto. Das treibt uns an. Was der Geist Gottes uns sagt, wo er uns Wege öffnet, wo er uns Menschen zeigt, das tut. Und so glänzt das auf und so wird das Frucht. Das ist die Gnade. Das Wort Werke heißt eigentlich ganz wörtlich Aufgepflügtes. Und wann wird aufgepflügt? Damit eingesät werden kann, damit etwas wachsen kann. Gnadenlohn, was er uns schenkt, was er wirkt, wenn wir ihm gehorsam sind und ihn tun lassen und uns von ihm bewegen lassen. Ich muss noch einmal dieses Beispiel nehmen, weil da kann man es sich wirklich merken. Der kleine Thomas kommt zu Mama, Mama, du hast doch Geburtstag bald. Ja, sagt sie, ich habe Geburtstag. Könntest du mir 5 Mark geben? Ja, sagt sie nach Überlegen, Thomas, du kriegst 5 Mark von mir. Der Geburtstag kommt. Der Thomas kommt freudestrahlend. Er hat 3 große Tüten mit Gummibärchen gekauft und sagt, Mama, das schenke ich dir zum Geburtstag. Das ist das, was er am liebsten isst. Und die Mama sagt, Thomas, ich freue mich, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast und sogar mich beschenken willst. Weißt du, ich gebe dir 2 von diesen Gummibärtütchen, die kannst du behalten. Das ist Gnadenlohn. So wird es der Herr Jesus mit uns machen. Was draus geworden ist in unserem Leben, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Brüder und Schwestern, das sind jetzt gar nicht zuerst moralische Kategorien, sondern ganz wörtlich gut, es sei wachsend. Und böse, es sei faulig, vergehend. Das ist das, nachdem unser Glänzen, nachdem unser Wirken, nachdem, wie wir uns geöffnet haben, was ist draus geworden, ist etwas draus gewachsen. Der Ewigkeit entgegengewachsen. Oder ist Vergehendes, Fauliges, Verfaulendes. Wir sehen immer diese großen Produkte, also zum Beispiel ein neues Auto, ist ja klasse, mit allen Schikanen, mit allem Drum und Dran. Dann nach einem Jahr schon ein Drittel Wert weg. Und so nach 4, 5 Jahren fängt es an zu klappern. Und nach 10 Jahren, spätestens nach 15 Jahren, kriegt so Schrottbusch. Vergehendes. Von Anfang an zum Vergehen bestimmt. So schön das alles ist. Bist ihr wachsend? Wenn sich der Vater abends Zeit nimmt, und am Bett seines Kindes sitzt und eine biblische Geschichte erzählt. Das ist wachsend. Da wird gesät. Da kommt was. Viel wichtiger als ein Auto zu bauen. Dass wir immer wieder uns fragen, wächst etwas aus dem, was ich tue? Oder schaffe ich am nur Vergehenden? Bringt das Frucht Oder ist das Frucht, die schon von Anfang an faulig ist? Jetzt gerade in der Apfelernte, ein wunderschöner Apfel. Und man beißt mit Genuss rein und dann hockt der Wurm drin. Mir Schwabe sagt, da hockt der Jakob drin. So schön das aussieht, aber ist schon der Keim des Faulenden, des Untergangs gelegt. Das ist das Wesen dessen, was wir Menschen aus unserem eigenen tun können. Wir können nur Vergehendes schaffen. Der Geist Gottes, wo er in unserem Leben immer mehr wirken kann und uns anleiten kann, da geschieht Wachsendes. Das wächst der Ewigkeit entgegen. Deshalb dieses Wort von Paulus, wenn er sagt, ich lebe. Selbstverwirklichung, gell? Nein, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da wächst etwas der Ewigkeit entgegen. Amen. Vater im Himmel, danke dir. Du gibst uns unendlichen Wert. Wir sind deine handgemachten Originale. Wir danken dir für die Gaben, die natürlichen Gaben, die du in unser Leben gelegt hast. Wir loben dich, dass du uns auch geistliche Gaben gibst. Dass dein Geist in unserem Leben immer mehr Raum und Gestalt gewinnt. Dass wir dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden, durchstrahlen, danach sehnen wir uns. Das ist unser Wollen und unser Wille. Hilf dazu jedem von uns. Wir freuen uns auf diesen Augenblick, auf diese Zeit, wenn wir vor dir stehen und du uns überreichend Gnadenlohn gibst, wenn unser Leben in deiner Ewigkeit zur Herrlichkeit kommt. Wir loben dich über dieses Hoffnungswissen und bergen uns bei dir. Amen.